SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einer jungen Frau, die aus Wien zu uns gekommen ist, die ein Millionenerbe in Aussicht hat und die für sich beschlossen hat, das Allermeiste davon nicht anzunehmen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Marlene Engelhorn.
Danke für die Einladung, ich freue mich, da zu sein.
Sie sind, Frau Engelhorn, mit Ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen und insofern auch ein Stück weit auch eine öffentliche Figur geworden. Wie sehr hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Es ist Arbeit. Ich habe das vielleicht ein wenig unterschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man auf allen Hochzeiten tanzt, wie ich mir das dann eingebildet habe, tun zu müssen. Aber ich hoffe, dass ich gemeinsam mit den anderen, die das auch machen, bei Taxminau sind wir ja 4, die in der Pressearbeit herumturnen, dass wir einen sinnvollen Beitrag zur Diskussion leisten können.
Wie viele Leute sind das, die sich da unter dem Namen Taxminau, also besteuer mich jetzt, zusammengefunden haben?
Also momentan gibt es eine etwas lose Gruppe von, ich glaube, je nachdem, wie das gerade neben dem Job passt, für alle, die sich beteiligen an der Arbeit, von zwischen 10 und 20 Menschen.
Aha.
Mitglieder offiziell sind wir knapp 20 und dann gibt es eben 4 Menschen, die haben vorwiegend die Pressearbeit am Schirm.
Okay.
Gibt es Menschen, die kümmern sich um viel Administratives, die Anfragen bearbeiten, Social Media. Mhm. Und so, wir sind eine große, bunte Gruppe und viele freiwillige Menschen, die einfach sagen, hey, wie können wir unterstützen, und dann schauen wir, dass wir das hinkriegen.
Also wie Taxminau im Einzelnen arbeitet, welche Forderungen Sie auch an die Gesellschaft, an den Staat haben, darüber werden wir im Laufe der Sendung sprechen. Was Ihre persönliche Geschichte angeht, jetzt da Sie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, öffentlichkeitswirksam entsprechend, gehen Menschen anders auf Sie zu oder hat sich da überhaupt nichts verändert?
Ich muss gestehen, es hat sich für mich in der Hinsicht wenig verändert. Ich wurde vielleicht 2-mal erkannt und angesprochen. Da gab es einen kurzen Gruß, ein kurzes Lob. Das hat mich sehr gefreut. Und dann war es das auch. Und ansonsten, ich habe halt diese Arbeit jetzt zusätzlich, die ich früher nicht hatte. Und ich lese mehr Steuertexte.
Kriegen Sie denn viele Bettelbriefe oder Bettelmails von Leuten, die sagen, oder die gehört haben, dass ja nun in Ihrem Fall sehr viel Geld im Hintergrund ist und die ein bisschen was davon abhaben möchten?
Also ich möchte unbedingt klarstellen, dass das keine Bettelbriefe sind, wenn ein Mensch sich in einer Situation befindet, wo es strukturell so aussichtslos wirkt, dass diese Person sich denkt, ich habe hier einen Hoffnungsschimmer, ich möchte das irgendwie versuchen wenigstens. Und das sind die Mails. Ich bekomme Geschichten erzählt. Ich bekomme wahnsinnig demütig Geschichten erzählt. Das sind Menschen, die hoffen, dass sie irgendeine Chance haben, dass vielleicht ein Kontakt entsteht.
Was machen Sie damit?
Ich beantworte diese Anfragen. Ich muss leider absagen, weil ich das Erbe auch noch nicht habe. Ich kann nicht helfen. Und wer bin ich, das zu entscheiden? Das ist ja furchtbar, wenn an Einzelpersonen hängt, ob diese Menschen Hilfe kriegen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Gesellschaft tragen müssen, in Form von Umverteilung durch den Staat.
Haben Sie auch das Gegenteilige erlebt, dass Menschen Sie für verrückt erklären, weil Sie so blöd sind, so viel Geld nicht anzunehmen und auf so viel Geld freiwillig zu verzichten?
Tatsächlich hat mir niemand gesagt, ich sei verrückt. Die allermeisten Reaktionen sind positiv, die mich erreichen. Und ganz grundsätzlich würde ich strittig stellen, dass es dumm ist, Geld, das man nicht braucht und nicht verdient hat, dorthin zurückzugeben, wo es herkommt und wo es sinnvoll verwendet wird.
Das war nicht meine persönliche Meinungsäußerung,
ja,
sondern ich habe das sozusagen einer bestimmten Fraktion einfach mal so untergeschoben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Marlene Engelhorn, kommt aus einer sehr bekannten und sehr wohlhabenden Familie. Wir müssen es ein bisschen aufdröseln. Ihre Großmutter Traudel Engelhorn, ich glaube, sie ist inzwischen 95 Jahre alt. Sie hat von ihrem verstorbenen Mann Peter Engelhorn plus minus 3,5 Milliarden Euro vererbt bekommen. Korrekt
laut
soweit?
Laut Forbes-Schätzung, also die genaue Summe ist unbekannt.
Okay. Und einen gewissen Anteil dieser 3,5 Milliarden werden Sie von Ihrer Großmutter vererbt bekommen. Darf ich fragen, wie viel genau das dann sein wird?
Es wird ein 2-stelliger Millionenbetrag sein, den ich nicht genau kenne. Das ist so die Sache mit der Transparenz und dem Geld.
Also zweistellig geht von 10 bis 99.
Nicht wahr?
Also wenn ich richtig rechne.
Zweistellig geht von 10 bis 99 und ich kann Ihnen leider nicht sagen,
okay,
wie viel es ist.
Werden Sie das erstmal annehmen? Werden Sie das ablehnen? Wie werden Sie reagieren, wenn es soweit ist?
Ich werde es annehmen, das habe ich beschlossen, weil ich es in meiner Rolle, die ich darin sehe, annehmen möchte. Und die ist, das nutzbar zu machen für den Diskurs, dass es nicht sein kann, dass das einfach so möglich ist, dass ein Mensch, ohne irgendwas dafür zu tun, zweistellige Millionenbeträge bekommt. Weil es geht jetzt nicht darum, dass damit einfach eine finanzielle Sicherheit verschenkt wird, sondern es geht darum, dass damit wirklich Macht und Lebenschancen verschenkt werden, die sonst, was 99% der Bevölkerung, verwehrt werden. Und das zu nutzen, um darüber zu sprechen und dieses private Problem als Beispiel zu benutzen, um es als das öffentliche Problem, das es ist, zu entlarven, das ist mir wichtig.
Wissen Sie denn schon ganz genau, unabhängig wie hoch genau das ererbte Vermögen dann sein wird, wie Sie es aufteilen, also wie viel Sie für sich behalten und wie viel davon Sie abgeben?
Ich habe entschlossen, weil ich es nicht weiß, dass ich mit Prozenten arbeite, mindestens 90% kann ich absolut ohne mit der Wimper zu zucken abgeben. Das braucht aber eigentlich einen Mechanismus zum Abgeben. Ja. Und das ist idealerweise die Steuer. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die nicht habe und muss mir etwas anderes einfallen lassen. Bevor ich aber das mache, werde ich mich auf jeden Fall für Steuergerechtigkeit einsetzen und parallel mich beraten lassen.
Aber warum, verzeihen Sie, spenden Sie es nicht einfach? Dann können Sie ja auch noch beeinflussen, wo das Geld hingeht.
Genau
für
deswegen.
Für einen Zweck, den Sie bestimmen und den Sie für gut erachten?
Genau deswegen spende ich nicht, weil das ist ein riesiges Problem. Es gibt Menschen, die so unglaublich viel Geld besitzen, dass ihre Vision davon, was eine gute Welt ist, bestimmt, wie dann die Welt für ganz viele Menschen ausschaut. Das ist eigentlich ein realpolitisches Eingreifen in wie die Welt gemacht wird. Das Problem ist aber, diese Menschen haben kein Mandat. Das ist undemokratisch. Wir können zum Beispiel, wenn wir Bill Gates anschauen, das ist ein sehr gutes Beispiel, der ist der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Wenn der sich plötzlich einbildet, Impfen ist Mist, dann muss die Weltgesundheitsorganisation ihre Politik danach ausrichten, wie seine Finanzpläne sind. Und das geht einfach nicht, dass private Menschen und private Interessen, öffentliche Interessen so aushebeln können.
Man kann es aber, verzeihen Sie, auch andersrum aufziehen, dass man sagt, wenn Sie einfach die 90% dem Staat geben, haben Sie keinerlei Einfluss darauf, was dieser Staat mit dem Geld macht. Möglicherweise baut er irgendwelche Kernkraftwerke, die Sie nicht wollen und die Sie ablehnen.
Das mag schon sein, aber möglicherweise baue ich irgendwelche Sachen, die irgendwer nicht will. Baue zum Beispiel Waffen und werde damit reich. Das kann ja auch, wissen Sie, was ich meine? Das Problem ist, dass öffentliche Interessen werden von der Öffentlichkeit bearbeitet und kontrolliert. Da sind die Medien ja auch wichtig. Man hat einen besseren Zugang, man weiß, wo Mist gebaut wird und man klopft dem Staat auf die Finger. Man kann die Regierung austauschen durch Wahlen und dafür sorgen, dass der Mist nicht wieder passiert.
So funktioniert Demokratie.
Genau, und das ist der Witz. Wir müssen politisch aktiv sein, demokratisch, öffentlich, transparent, auch wenn das mühsam ist. Es gibt kein Fast-Forward-Ticket, es gibt keine Klickpolitik. Ich kann das Ergebnis nicht kaufen durch Spenden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir haben einige Mails von SWR 1 Hörerinnen und Hörern bekommen, die das überaus respektabel finden, dass sie sich mit den Millionen, die sie irgendwann erben werden, kein schönes Leben machen wollen, sondern das Geld als eine Art persönliche Herausforderung und Verantwortung sehen, da was anderes mit zu veranstalten. Darf ich Sie fragen, ob Sie, da Sie ja nun aus einer sehr, sehr wohlhabenden, reichen Familie kommen, ob Sie als Kind im Luxus groß geworden sind?
Zunächst einen Dank an die Menschen, die mir ein Lob aussprechen. Das ist immer schön. Und Sie dürfen fragen.
Aber?
Ich bin, nichts aber.
Okay.
War jetzt schlecht betont. Tatsächlich bin ich in Verhältnissen aufgewachsen, die für mich zwar normal waren als Kind, also ich kann es ja nur so.
Aha.
Und selbstverständlich haben wir in einem riesigen Haus gewohnt, das ein Haus genannt wurde, aber eine Villa ist.
Mhm.
Da fängt es an, wie die Dinge benannt werden. Selbstverständlich war ich in einem Privatkindergarten, selbstverständlich war ich in einer Privatschule, selbstverständlich haben wir ganz teuer, ganz lang, ganz groß Urlaub gemacht. War einfach so. Und ich habe es nicht hinterfragen müssen. Mein Umfeld hat dafür gesorgt, dass ich es nicht hinterfragen musste. Und das ist eigentlich total schwierig, diese Blase, was selbstverständlich ist.
Wann haben Sie dann begonnen, das alles zu hinterfragen?
Ich habe keinen Startschusspunkt. Ich glaube, es häufen sich die Erfahrungen, dass es Menschen gibt, bei denen es anders ist. Also wenn man beginnt, bei Freunden oder Freundinnen zu übernachten, zum Beispiel in der Schulzeit, und dann wohnen die vielleicht in einer kleinen Wohnung oder so. Plötzlich.
Mhm.
Denken sie, wieso denn? Warum wohnen die nicht in einem Haus? Das ist doch viel netter in einem Haus. So als Kind, nicht wahr?
Mhm.
denke ich dann so banal vor mich hin und habe aber keinen Bezug dazu, was es bedeutet, diesen Raum haben zu können, dass das mit Geld zusammenhängt. Diese Zusammenhänge gehen mir nicht auf. Sie werden nicht besprochen. Ich habe keine Ahnung.
Das haben aber, verzeihen Sie, Ihre Eltern zugelassen, dass Sie auch mit solchen Kindern dann zu tun haben, die aus ganz anderen Schichten kommen.
Der Witz ist, ich war im Lycée Français de Vienne, das ist ein französisches, dass ich es rausbringe, Schulsystem. Und Kinder, die französische Staatsbürgerschaft haben, müssen dafür keine Gebühren zahlen, das ist eine öffentliche Schule für die. Mhm. Für österreichische StaatsbürgerInnen oder ganz generell ist eine recht internationale Schule. Für diese Kinder ist das eine Privatschule und die müssen Gebühren dafür zahlen. Das heißt, es gab tatsächlich Menschen dort, die aus unter Anführungszeichen normalen Verhältnissen kamen, was auch immer normal heißen soll. Aha. Und der größte Unterschied, aber die Mehrheit sind privilegierte Kinder. Und der größte Unterschied ist in der Universität, wo sich das plötzlich umdreht. Und es gibt sehr viele AkademikerInnen-Kinder an der Universität. Aber es gibt dort auch viele Menschen, also Kinder, das sind dann schon Erwachsene, viele Menschen, die neben dem Studium arbeiten müssen, um es sich finanzieren zu können. Und für mich war das so, Moment, die müssen. Die wollen nicht einfach nur, weil es nett ist. Die müssen. Was soll das denn heißen? Stellen Sie sich vor, wie spät dieser Groschen fällt.
Schon klar, aber darf ich nochmal auf die Eltern kommen? Die haben, für die war das okay, dass sie auch mit Kindern und Jugendlichen aus ganz anderen sozialen Schichten zu tun hatten? Oder waren die ein Stück weit auch in einem wie auch immer gearteten elitären Denken verhaftet?
Schwer zu sagen. Ich kann meine Eltern nicht psychologisieren, was das angeht. Ich habe mit ihnen darüber nicht geredet, aber es war ganz normal, dass wenn ich einen Freund oder eine Freundin hatte und dort übernachten will, dass das in Ordnung ist.
Wie hat Ihre Familie eigentlich darauf reagiert, dass Sie dann irgendwann mal auch öffentlich gesagt haben, ich will euer Erbe nicht?
Ich habe viel Unterstützung in der Familie. Tatsächlich, nicht wahr? Sie machen große Augen.
Ja, ich mache große Augen, weil Sie so einsilbig werden. Fällt es Ihnen schwer, über Ihre Familie zu sprechen?
Im Privaten überhaupt nicht, aber in der Öffentlichkeit spreche ich über meine Familie nicht, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich diese Privatsphäre respektiere.
Okay, das respektiere ich selbstverständlich aus. Eins noch kurz zum Schluss gefragt. Ihre Familie hat, um das unterm Strich festzuhalten, durchaus Verständnis für die Art und Weise, wie Sie jetzt mit dieser ganzen Geschichte umgehen?
In meiner Familie gibt es das Verständnis zu wissen, wenn ein Mensch etwas mit seinem Geld tut, dann darf man dem das nicht verbieten, weil das sein Geld ist.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Marlene Engelhorn. Der Respekt der Hörerinnen und Hörer wird immer größer. Verbunden in einem Fall auch mit der Frage, ob Sie eigentlich irgendwann mal richtig heftig gegen Ihre Eltern rebelliert haben.
Zunächst einmal wieder großen Dank für den Respekt. Das ehrt mich. Ich weiß nicht, ich glaube, das muss man meine Eltern fragen. Ich war einer von diesen langweiligen Spätzündern.
Aha. Langweiliger Spätzünder heißt, da ist lange nichts passiert und dann kam eher was Verhaltenes raus?
Wenn überhaupt. Also ich bin ein Stubenhocker und ein Bücherwurm. Ja. Hier und da kann ich mich mit meinen Geschwistern streiten, dann denken sich die Eltern, um Gottes Willen, muss das sein? Und dann, sehr spektakulär, leider nicht.
Sie haben vorhin an Ihrem eigenen Beispiel erzählt, wie Sie groß geworden sind. Also nicht nur ein schönes Haus, sondern eigentlich eine Villa, tolle Urlaube. Man hat das, was man zur Verfügung hat, selbstverständlich auch genossen. Wie ist das bei anderen? Sie kennen ja nun auch bedingt durch Taxminau Leute, die auch aus sehr reichen, aus sehr wohlhabenden Familien kommen. Wenn Sie das mit Ihrer eigenen Biografie abgleichen, gibt es da Ähnlichkeiten, gibt es da Unterschiede?
Ich kenne die unterschiedlichsten Vermögenden jetzt. Also bei Taxminau sind nicht alle Mitglieder MillionärInnen zum Beispiel. Sehen aber trotzdem, dass sie hohe Vermögen besitzen und sind entsprechend engagiert für die Steuergerechtigkeit. Aber der Witz ist der, die Probleme sind, wenn sie familiäre Probleme sind, nicht immer ans Vermögen gekoppelt. Aber wenn sie ans Vermögen gekoppelt sind, dann sind es meistens Machtprobleme, die mit Selbstverständlichkeiten einhergehen, die eigentlich keine sind. Zum Beispiel selbstverständlich darf Geld nicht weniger werden. Wer sagt das? Wenn man so viel Geld hat, dass es nicht darum geht, ob man damit seine Versorgung decken kann oder nicht, sondern nur noch darum geht, in welchem Depotkonto das jetzt herumliegt, dann ist die Frage für mich nicht beantwortet, warum man nicht sagt, was ich nicht brauche, alles, was ich zu viel habe. Und da darf ich mir ja auch sagen, okay, ich möchte einen gewissen Wohlstand behalten, bitte. Aber dann gibt es einen ordentlichen Batzen zu viel und den gebe ich ab. Warum ist das nicht selbstverständlich? Und da gibt es Konflikte.
Weil möglicherweise hobbypsychologische Erklärung Geld inzwischen den Status einer Religion hat?
Tatsächlich hat, ich glaube, Harari das auch festgehalten in Homo Deus, in seinem Buch, dass Geld die Geschichte ist, an die wir am meisten glauben auf der Welt. Wir können uns besser auf Geld einigen als auf Gott.
Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe vor Jahren mal eine Sendung gemacht mit einem Psychiater, der erzählt hat, er hatte angesichts dieser Weltfinanzkrise 2008 mit Reichen zu tun, die einen Teil ihres Vermögens, weil die Aktien halt runtergegangen sind, verloren haben, die suizidgefährdet waren.
Ich glaube, das ist eine Laientheorie. Ich bin überhaupt keine Expertin in der Hinsicht. Aber ich glaube, was ganz oft passiert ist, wenn man sich mit dem eigenen Vermögen beginnt zu identifizieren, dann bedeutet jeder Schaden, den das Vermögen nimmt, ein Schaden, den das selbst nimmt. Und diese Verschränkungen sind unglaublich gefährlich. Und das merkt man dann, dieses Beispiel ist eigentlich sehr plakativ, dass jemand das eigene Leben nur dann für lebenswert erachtet, wenn es ein riesiges Vermögen gibt. Was ist denn das für eine Art und Weise, das Leben zu betrachten? Ich möchte es nicht verurteilen, aber ich finde es schwer problematisch und würde es gerne erstens beschreiben, zweitens verstehen und drittens schauen, kann man irgendwie dafür sorgen, dass das nicht passiert?
Würden Sie in Ihrem ganz persönlichen Fall so weit gehen zu sagen, ich habe mich von Geld komplett abgekoppelt?
Puh, ich glaube, ich werde immer irgendwie diesen Bezug haben. Ich glaube, es ist wichtiger, dass er mir bewusst ist und dass ich damit umgehen lernen kann. Weil dann kontrolliert nicht das Geld mich, sondern dann kann ich damit aktiv was machen, dass ich bin.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Marlene Engelhorn, die irgendwann mal sehr viele Millionen erben wird. Kurz zusammengefasst nochmal die Familiengeschichte. Ihre Großmutter, Mitte 90, hat von ihrem verstorbenen Mann plus minus 3,5 Milliarden Euro vererbt bekommen. Ein bisschen was wird dann auch an Sie gehen. Sie wollen dieses Geld so nicht, sondern ganz andere Dinge damit veranstalten. Ein Hörer fragt, was Ihre Großmutter eigentlich zu Ihren Plänen sagt.
Das Zitat ist, pass auf dich auf.
Die Großmutter zur Enkelin, pass auf dich auch. Eine andere Hörerin schreibt, was ist eigentlich, wenn die Großmutter sie enterbt?
Das steht ihr frei. Dann enterbt sie mich und dann trete ich ins Erwerbsleben ein, so wie alle anderen Menschen das auch müssen. Ich bin überhaupt nicht zu schade, für mein Geld zu arbeiten.
Wäre für Sie kein Problem?
Nein, also jedem ist es zumutbar, aber mir nicht. Das ist doch absurd.
Nein,
aber das ist, wie ich ganz oft diesen Diskurs wahrnehme, es ist so, ja, aber dann müssten sie ja arbeiten. Und ich denke mir, ja, aber alle müssen doch arbeiten und dann könnte ich doch ein Teil aller sein. Und das wäre doch schön.
Kennen Sie Fälle, in denen Reichtum krank macht? Also vor dem Hintergrund erfolgreiche Familiengeschichte, ein Patriarch an der Spitze, dann kommen Kinder, Söhne vor allem, die den Ansprüchen nicht genügen, die versuchen in diesem Leistungshamsterrad dann auch erfolgreich zu sein und die scheitern?
Ja, es ist, glaube ich, sehr schwierig, wenn man in dieser Situation ist, aber ganz grundsätzlich ist es schwierig und ich glaube, es ist wichtiger zu schauen, welche Strukturen haben wir hergestellt, die dafür sorgen, dass aus Prinzip, nach der Art und Weise, wie wir Geld übertragen, und das ist ein dynastisches Prinzip, wenn wir mit Erbschaften arbeiten, wieso sorgen wir dafür, dass Menschen dann in die Position kommen, nehmen wir ein Beispiel einer vermögenden Person, die viel Geld erbt, die sich dann einbildet, sie muss das im Nachhinein verdienen und beweisen, dass sie das wert ist, und dann arbeitet die sich dumm und dämlich und glaubt, alle müssen das so machen, weil sonst kann sie die eigene Position nicht rechtfertigen und kann aber auch nicht rechtfertigen, dass das Geld gekommen ist. Und dann wird es so eine Spirale, eine Abwärtsspirale von wie rechtfertige ich A, meinen Reichtum, B, meine Art zu arbeiten. Und dann entstehen so schiere Narrative, also schwierige Narrative der Leistungsgesellschaft, dass man sich gefälligst mindestens 60 Stunden die Woche dumm und dämlich arbeiten muss, damit man in irgendeiner Form was verdient hätte. Aber das stimmt ja gar nicht.
Wie kommt man aus der Nummer raus?
Ich glaube, es braucht einen öffentlichen Diskurs darüber, was verstehen wir unter Wert von Arbeit und Wert von menschlichem Leben und Zusammenleben und wie wollen wir das so gestalten, dass es menschenfreundlich ist.
Da würde ich aber sagen, die Beharrungskräfte in dieser Gesellschaft sind sehr, sehr stark. Also wenn man da grundsätzlich etwas verändern will, dann wird man gegen sehr viele Widerstände anrennen müssen.
Ich glaube, drei Fragen sind sehr wichtig. Wie viel ist genug? Menschen müssen sich damit auseinandersetzen, individuell und strukturell als Gesellschaft. Was ist das gute Leben für alle? Da muss auch gesammelt werden, was alle darunter verstehen und nicht nur, was die Reichen darunter verstehen. Und wer darf das entscheiden? Wer darf es entscheiden? Und die Personen in der Machtposition sind die vermögenden Personen. Das heißt, die entscheiden, wer das gute Leben haben darf und wer nicht und wie viel genug ist. Das ist aber problematisch, weil das ist 1% der Bevölkerung. Aha. Mit welchem Recht, zumal die nicht gewählt sind, entscheiden die darüber, wie wir unsere ganze Welt gestalten?
Wenn Sie diese Zahl nennen, 1% der Bevölkerung, 1% der Menschen in Österreich, denen gehören 40% des Vermögens. Das ist die Zahl, die ich mir aktuell aus dem Netz rausgeschrieben habe. Wenn die nicht stimmen sollte, dann korrigieren wir sie gleich und warten dann noch mit ein paar anderen Zahlen auf.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Marlene Engelhorn, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, die Frau, die irgendwann mal sehr viele Millionen erben wird und mit diesem Geld ganz andere Dinge veranstalten möchte. Ich habe vorhin ansatzweise eine Zahl genannt und Sie wollten mich gleich schon korrigieren. Also ich wiederhole die Zahl, jedenfalls habe ich sie so gelesen, betreffs Österreich. 1% der Menschen dort, denen gehört 40% des Vermögens, aber in Wirklichkeit ist es noch mehr?
Ja, es sind tatsächlich 50%. Das wurde jetzt von der Österreichischen Nationalbank errechnet mit den offiziellen Zahlen von der EU auch.
Die andere Zahl, die hoffentlich stimmt und das entsprechend konterkariert, ist 50% der Menschen in Österreich besitzen gerade mal 1% des Vermögens.
Ja, 1%, maximal 3%. Und viele davon haben außerdem Schulden.
Bedeutet, es gibt auch in einem wohlhabenden Land wie Österreich einen gewaltigen Gegensatz zwischen Arm und Reich?
Ja, da stellt sich eher auch die Frage, was ist ein wohlhabendes Land, wenn die Hälfte der Bevölkerung fast nichts besitzt und 40.000 Haushalte fast alles besitzen? Der Gini-Koeffizient, also diese Ungleichheitsnummer von 0,9 in Österreich, bedeutet, dass wir fast komplette Ungleichheit haben. Wenn Gini bei 1 liegt, hat ein Mensch alles und alle anderen haben nichts. Wenn es bei 0 liegt, haben alle genau auf den Cent gleich viel. Beides ist utopisch, aber dass wir bei 0,9 sind, ist ein riesiges politisches Problem.
Kennen Sie die Zahlen für Deutschland? Sind die vergleichbar mit Österreich?
Laut DIW, also ja, schon bis zu einem gewissen Grad. Also laut DIW sind 35% des deutschen Vermögens in der Hand von 1% der Bevölkerung. Und auch da haben 50% der Bevölkerung Zugang zu, ich glaube, maximal 3%. Das sind 2, irgendwas, wenn ich mich nicht irre. Aber das würde ich empfehlen, nachzuschauen. Ich finde, das Kuchenbeispiel ist sehr hilfreich. Also da geht es mit den 10%-Schritten. Dann würden Sie sagen, ich komme zu einer Party mit 10 Menschen. In Österreich darf eine Person 6 Stück des Kuchens haben. In Deutschland darf eine Person 6,5 Stück des Kuchens haben. In beiden Ländern müssen sich 5 Personen um ein paar Brösel streiten und auch noch ein paar Brösel mitbringen, weil das wäre dann das Äquivalent von Schulden.
Okay.
Das ist nicht, wie man Essen teilt. Und es sollte auch nicht sein, wie man die Ressource teilt, die dafür sorgt, dass wir leben können, weil sie die Miete bezahlt, weil sie die Mobilität bezahlt, das Essen, die Kleidung und so weiter.
Vermögende sind oft sehr kreativ, wenn es darum geht, Steuern zu sparen. Also Cum-Ex-Geschäfte, andere.
Das ist Steuerraub, das ist ein richtiges Verbrechen.
Kein Widerspruch, vollkommen klar. Muss sich da ein Staat, eine Gesellschaft, Finanzämter, Finanzbehörden, müssen sich da alle im Verein auch anders, härter und schärfer positionieren?
Ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Was aber wichtig ist, ist, dass man mal anfängt, Transparenz zu schaffen. Weil Vermögen bedeutet Macht. Sobald ich es nicht mehr ausgeben muss, um meinen Lebensstandard zu sichern, kann ich damit irgendwas machen. Wenn mir fad wird, beginne ich damit, Politik zu beeinflussen, weil ich mir einbilde, ich weiß es besser. Und dann kaufe ich mir Parteien ein oder aber ich kaufe mir die Medien ein oder ich kaufe mir die Wirtschaft ein. Es gibt immer irgendwer, der sich kaufen lässt. Wenn diese intransparenten Geldflüsse nicht transparent gemacht werden, ist das ein Problem. Wenn nicht transparent gemacht wird, wer zu viel Geld besitzt, ist das ein Problem.
So. Kann man das so pauschal sagen? Also die Reichen, die kaufen sich die Medien, die Reichen kaufen sich die Politiker. Das ist schon sehr...
Es gibt sehr viele Vermögende, die auf diese Art und Weise Einfluss nehmen. Sie müssen dafür nicht immer Geld auf den Tisch legen. Sie können das auch durch andere Mittel machen. Aber der Witz ist, dass tatsächlich die Politik, das hat Martin Schütz in seinem Buch Überreichtum sehr, sehr gut beschrieben, auf die Top 1% sehr, sehr genau hört. was die denken, wie deren Weltsicht aussieht, beeinflusst die Politik grundsätzlich stärker als alle anderen Interessen aus dem Grund, weil dort die Vermögen sind, denen man nicht zu nahe treten darf. Voltaire wird der Satz zugeschrieben, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, überleg dir, wen du nicht kritisieren darfst. Und Transparenz zeigt aber, dass selbst die, die in der Herrscherposition sind, aus welchem Grund auch immer, gerechtfertigt oder nicht, kritisierbar sind. Deswegen gibt es ja Medien, die transparent machen, was im Staat alles an Mist passiert, um zu sagen, wir kritisieren euch und zu Recht.
Tax Me Now ist diese Organisation, die sie mitinitiiert hat. Vermögende, die zu dem Schluss für ihr eigenes Leben gekommen sind, dass sie sehr viel mehr abgeben wollen, als sie abgeben müssen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit vielen Mails, Anmerkungen von SWR 1 Hörerinnen und Hörern. Ich lade jetzt nochmal zwei Komplimente bei Ihnen ab. Frau Engelhorn, eine Hörerin schreibt, unglaublich, diese Frau, die in ihrer Haltung eine Inspiration für uns alle ist. Die zweite Mail kommt von einem Hörer, der schreibt, Sie haben einen alten Mann, der von der anderen Seite des Lebens kommt, sehr nachdenklich gemacht. Dafür danke ich Ihnen.
Ich bin ganz verlegen. Vielen Dank für diese Worte. Es berührt mich.
Sind Sie wirklich verlegen?
Ich bin tatsächlich verlegen, weil das sind große Komplimente für etwas, wo ich ja tatsächlich eine sehr bequeme Arbeit mache. Oder ich bin ja abgesichert. Ich habe nichts zu befürchten mit dem, was ich tue. Ich stelle mich auf die Mehrheit der Gesellschaft, weil sowohl in Deutschland als auch in Österreich erhoben wurde, dass 2/3 der Gesellschaft für eine Besteuerung von Vermögen sind. Ich mache also etwas quasi sehr Einfaches, wenn man aus meiner Position herauskommt.
Man kann es auch gänzlich anders sehen, Frau Engelkorn. Man kann sagen, Sie verzichten auf ein Leben in Luxus. Sie könnten, wenn Sie das Erbe Ihrer Großmutter nehmen, sich eine Yacht kaufen, sich ein Maserati vor die Tür stellen, jedes Jahr dreimal im Jahr eine Fernreise machen, was immer?
Ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, was wir als wertvoll betrachten. Und wenn ich nur große Konsumgüter, wie jetzt Yacht und Maserati und so, das ist ja eigentlich ein Boot und ein Auto, also 2 Fahrzeuge. Warum brauche ich diese Fahrzeuge, wenn ich A, nicht am Meer lebe, also was mache ich mit einer Yacht in Wien? Und wofür brauche ich ein Maserati in Wien, wo ich ein wunderbares öffentliches Verkehrsnetz habe? So, jetzt ist die Frage die, welchen Status bekomme ich durch diese Symbole eigentlich? Und es kann ja nicht sein, dass ich mir meinen Selbstwert permanent einkaufen muss. Und für mich ist das nicht der Fall. Und ich glaube auch, dass wir Strukturen schaffen müssen, die dafür sorgen, dass nicht Individuen mit ihrem Selbstwert und ihrem Verständnis von Geld die Welt gestalten, sondern dass die Strukturen vorgeben, innerhalb dieses Spielraums geht's, aber außerhalb nicht. Und dieser Spielraum gilt für alle und es soll einer sein, der Wohlstand schafft und weder Überreichtum noch Armut zulässt.
Wenn Sie es jetzt gerade ansprechen, was macht für Sie persönlich ein Leben gut, wertvoll und sinnhaft?
Ich glaube, das ist eine wirklich schwierige Frage, für die ich nie eine letztgültige Antwort haben werde. Für mich ist es momentan, dass ich schauen kann, dass ich mich im Rahmen des Diskurses beteilige. Das heißt, zunächst auf meiner privaten, individuellen Ebene mich austausche, lerne, herausfinde, was ist wichtig und was nicht für andere und für mich, das vergleiche und einfach immer in diesem Gespräch bleibe, in dieser Beziehung bleibe. Aber auch auf der strukturellen Ebene, dass ich herausfinde, was ist mein Platz und meine Rolle in der Gesellschaft, wie kann ich beitragen? Und ich glaube, Beitrag drückt sich in den allermeisten Fällen durch Arbeit aus. Die Menschen arbeiten mitunter, wenn sie die Möglichkeit haben, in guten Bedingungen zu arbeiten, gerne, weil es ein schöner Beitrag ist zum Gemeinwohl und zum gemeinsamen Leben. Und ich glaube, das lässt sich auch durch die Tatsache ausdrücken, dass wir Steuern zahlen. Das finanziert die Infrastruktur, von der wir alle profitieren. Und all das zusammen heißt gemeinsam herausfinden, was das gute Leben ist. Ich weiß es nicht allein.
Schließt das, was Sie gerade gesagt haben, auch ein sowas wie soziales Engagement in Ihrem persönlichen Fall?
Wenn das für mich wichtig ist, dann werde ich mich darum kümmern. Es gibt Projekte, die finde ich interessant und dann werde ich meine Zeit und meine Arbeit dort einfließen lassen. Aber ich glaube, man muss aufpassen, wenn man dafür sorgt, dass das so hochgehoben wird und dann das Wohlwollen der Superreichen zum Faktor macht, weil darauf kann man sich nicht verlassen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit der Germanistikstudentin und Millionenerbin Marlene Engelhorn. Anmerkungen noch in Sachen Reichtum. 2 der reichsten Fußballspieler der Welt, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sind vorbestrafte Steuerhinterzieher. Und eine Hörerin möchte von Ihnen wissen, ob Sie für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, das ja mal der verstorbene DM-Gründer Götz Werner so vorgeschlagen hat.
Der hatte ein Modell, es gibt unterschiedliche. Ich halte das von Götz Werner für ein bisschen schwierig. Ich kenne mich nicht gut genug aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, wir haben andere Maßnahmen, die wir bereits kennen, wo wir wissen, wie diese Mittel ähnliche Wirkung erzielen, die wir zuerst anschauen sollten, bevor wir das als heilsbringendes Instrumentarium wählen. Ich denke aber, es könnte eine gute Ergänzung sein zu einem grundsätzlichen Überdenken des Systems.
Tax Me Now, also die Organisation, in der Sie mitmachen, Vermögende, die sagen, wir wollen und wir müssen mehr Steuern zahlen, machen wir es konkret. Sie sind für eine höhere Einkommensteuer. Also in Österreich gibt es überhaupt keine
Einkommensteuer. Erbschaftssteuer.
Verzeihen Sie. Die Steuer.
Ja, kein Thema. Es gibt so viele, es ist ein Steuersalat.
Also, in Österreich muss man überhaupt keine Erbschaftssteuer zahlen,
korrekt? Weder Erbschafts- noch Schenkungssteuer seit 2008.
In Deutschland gibt es, abgesehen von einem relativ hohen Freibetrag, eine Erbschaftssteuer, die irgendwie ein bisschen was über 10% liegt. Würden Sie das erhöhen?
Ich würde vor allem mich an die Forderungen im Appell halten, dass die gesamten Ausnahmen, die es da so gibt, die dafür sorgen, dass von 400 Milliarden, die vererbt werden im Jahr, 2% den Weg nur in die Staatskasse finden, so 8 Milliarden circa. Das ist absurd. Und diese Ausnahmeregelungen gehören auf jeden Fall angeschaut und dann die Freigrenzen diskutiert.
Ja.
Und die Beträge, die Steuersätze erhöht. Also es ist eine lächerliche Summe für etwas, das man ohne Arbeit bekommt.
Würden Sie, wenn Sie es könnten und dürften, eine Vermögenssteuer einführen?
Unbedingt. Also der Appell sagt, Vermögenssteuer soll wieder eingeführt werden in Österreich und in Deutschland soll sie wieder eingesetzt werden. Da ist sie ja nur ausgesetzt, nicht abgeschafft. Dann eben die Ausnahmen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer beziehungsweise in Österreich überhaupt die Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Dann eine sinnvolle Kapitalertragssteuer. Das sind leistungslose Einkommen. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht wie Arbeit zu besteuern. Und eine Ausfinanzierung der Steuerbehörden, die dafür sorgen, dass das auch rechtmäßig und gut funktioniert und gemacht wird, die Transparenz auch im Griff haben. Denn die gesamte bürokratische Energie, die wir da hineinpumpen, Menschen, die Sozialleistungen beziehen, auch noch die zweite Zahnbürste zu neiden, diese unglaubliche Energie kann man auch auf die Menschen lenken, die eigentlich von der Gesellschaft profitieren, indem sie ihr nichts zurückgeben, obwohl sie ihr alles verdanken.
Würden Sie ausgehend von einem Mindestlohn, den es ja in Deutschland gibt, auch einen Maximallohn einführen, wenn Sie es könnten?
Ich halte das für eine interessante Debatte. Ich möchte aber Einkommen und Vermögen nicht verwechseln. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, wie man Mindestlöhne, Maximallöhne vielleicht etablieren kann und vielleicht auch koppeln kann aneinander. Wenn man das eine erhebt, muss man das andere erheben irgendwie so. Weiß ich nicht, was da gut ist. Es gibt Modelle, die das diskutieren, die sollte man sich anschauen, aber gemeinsam demokratisch transparent. Und beim Vermögen wäre wichtig, eine Überreichtumsgrenze einzuziehen und zu erfassen, was ist zu viel, damit es als Gegenpol zur Armut und zum zu wenig geht. Und dazwischen ist Wohlstand und der muss für alle möglich sein.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's, ihr Leute, heute Vormittag mit Marlene Engelhorn.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.